Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ja, ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin. Ich promoviere zurzeit im Bereich der Psychologie, habe selbst zwei Kinder und ja, beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit euch gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Ich freue mich von Herzen. Ich habe heute Fea Finger zu Gast. Wir möchten über Verhalten von Kindern sprechen, was in uns was auslöst, wo wir manchmal denken, boah, krass, ist das Kind gerade anstrengend. Und das passiert uns allen, glaube ich, ab und an. Aber da steckt ganz viel hinter diesem einen Satz schon, oh Gott, ist das Kind gerade anstrengend, steckt so viel. Und genau für dieses Thema habe ich Fea Finger eingeladen. Ich freue mich, dass du da bist und würde dich bitten, dich mal kurz vorzustellen.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total. Wie du schon gesagt hast, ich heiße Fea Finger, F-E-A, und dann Finger wieder Finger an der Hand, ganz einfach. Und ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und derzeit auch stellvertretende Leitung in einer Krippe. Wir haben da 40 Kinder im Moment, also auch relativ groß. Und ja, das ist eigentlich alles. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Feas naive Welt. Da versuche ich auch so ein bisschen solche Themen aufzugreifen auf eine lustige Art manchmal und manchmal ein bisschen nachdenklich. Und dieses Thema mit warum stört mich jetzt so ein Verhalten an einem Kind, das kommt halt ganz oft vor. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ja.
Erstmal schon Empathie- und Resilienztrainerin. Also ich habe das ja das erste Mal gehört. Das war ja auch so ein Grund, weil ich gedacht habe, wow, cool, Mensch, das ist ja was. Trainerin für Empathie und Resilienz. Da muss ich irgendwie dreimal drüber nachdenken. Und ja, mich interessiert da noch ein bisschen was. Was ist das? Wie wird man Empathie- und Resilienztrainerin? Und was lernt man da? Weil es ist was, was wir alle brauchen, definitiv. Was wir Empathie, Resilienz auch.
Auf jeden Fall. Also es gibt da eine ganz tolle Dozentin, die Theresia Friesinger. Ich weiß nicht, wer die kennt. Die ist, glaube ich, auch deutschlandweit unterwegs. Und die hat sich das so ein bisschen ausgedacht. Also das ist so ihr Wissen, das sie weitergeben möchte. Eben gerade, um die Kita-Welt zu verbessern und um da den Leuten zu helfen, so ein bisschen empathischer zu sein. Und sie sagt einfach, ohne Selbstempathie kann ich nicht empathisch sein. Aber wie bin ich denn jetzt mit mir selbst empathisch? Wie funktioniert das denn? Und das lernt man so in diesem Kurs. Der wird auch immer wieder ein bisschen verbessert und ausgebaut und so. Und sie ist da wirklich voll mit Herzblut dabei. Und den Kurs habe ich eben gemacht. Das ging, ich glaube, über ein Jahr. Ja, über ein Jahr und dann eben wochenendweise. Und dann gibt es da ganz verschiedene Module. Also das fing an mit erstmal an sich selber arbeiten. Also welche Glaubenssätze habe ich, die mich vielleicht einfach auch behindern, die mich limitieren? Welche Glaubenssätze habe ich, die mich beflügeln, wo es schon wirklich vorwärts geht? Woran darf ich da einfach noch arbeiten? Und dann kommt man da schnell dahinter, warum ein gewisses Verhalten an Mitmenschen so ein bisschen triggert. Es hat halt immer mit einem selbst zu tun. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber die Frage ist einfach, wie löse ich das dann auf? Und wie komme ich auch in der Situation dann drauf, zu sagen, okay, das hat jetzt gar nichts mit dem Außen zu tun, sondern mir fehlt gerade was. Aber was fehlt mir denn? Was ist denn mein Bedürfnis jetzt gerade? Und das dann zu erkennen und eben nicht dann aneinander hochzugehen. Das ist so der eine Teil. Dann haben wir ganz viel gemacht in Richtung Hirnforschung, also wo im Gehirn sitzt welches Areal, wie kann ich das trainieren. Das weiß man ja mittlerweile auch, dass man mit verschiedenen Trainings einfach diese Glaubenssätze verändern kann und dadurch verändert sich das Gehirn. Das ist ja nicht abgeschlossen irgendwann. Du kannst das ja bis du alt bist, richtig alt, kannst du das immer noch trainieren und kannst immer noch dazulernen. Früher hat man ja viel gesagt, dieses, was Hänschen nicht lernt und so. Und das ist halt Quatsch. Also ich denke, viele kennen auch Gerald Hüther, der sagt im Grunde genau das Gleiche. Also man kann, wenn man möchte, immer noch dazulernen. Und das ist unheimlich faszinierend. Und dann haben wir eben diese ganzen Dinge gelernt da und auch verschiedene Strategien. Also wie kann ich auch jemanden aus so einer Situation rausholen? Wie kann ich jemanden coachen, dass er oder sie einfach in gewisse Verhaltensmuster gar nicht mehr reinfällt? Weil ganz oft sind das ja Situationen, wo man sagt, oh, das kenne ich schon, das passiert mir immer da. Also, ne, jeden Tag komme ich zum Bäcker und dann ist da irgendwie die Frau und das, die irgendwas hat die, die nervt mich da mit ihrem roten Hut und dann weiß man nicht so genau warum, aber das habe ich da immer und da werde ich direkt aggressiv. So.
Also genial, das können wir auf uns selbst beziehen, das können wir auf Kinder ziehen, aber jetzt mal, ja ich glaube, ich habe da dann am Ende auch nochmal eine schöne Frage, die ich weiß, was mich immer triggert und wo ich auch reihenweise Freundinnen habe, die was von was getriggert werden. Ich glaube, das frage ich dich am Ende nochmal, wenn die Zeit noch reicht, die muss reichen.
Ja, auf jeden Fall.
Und bei dir selbst hast du Veränderungen gespürt? Also kannst du sagen, dass du vielleicht vorher auch gedacht hast, boah, das nervt dich jedes Mal an Hans oder wem auch immer, also an einem Kind. Und wo du in dem Prozess auch lernen durftest, zu erkennen, wo das herkommt und Veränderung gespürt hast? Oder warst du vorher schon so fit durch dein Studium der Kindheitspädagogik, dass du gesagt hast, du warst davon eigentlich schon frei?
Nee, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob man wirklich jemals davon frei wird. Also es ist immer so, man fängt das an und dann geht es immer weiter und es kommt immer mehr. Aber was ich auf jeden Fall hatte, ganz am Anfang, war so ein ganz großer Aha-Moment, weil dieses Thema von, es betrifft immer mich selbst und es fängt immer alles bei mir an und so, ich glaube, das ist bekannt. Es gibt ja auch Biografiearbeit und so weiter. Aber erstmal war die Art, wie Theresia Friesinger das einfach macht, nochmal anders, weil es sehr direkt in sehr tiefe Ebenen geht. Und man auch, also ich habe auch gemerkt, das ist gut, das muss jetzt auch so sein. Wir haben sind ja alle reihenweise gesessen, haben geheult, aber das durfte auch sein, das war auch gut so. Und ich habe da erst begriffen, was das wirklich bedeutet, zu sagen, es hat immer was mit mir zu tun oder das wirklich auf mich so zu beziehen. Also ich hatte schon immer wieder Situationen, mich nerven zum Beispiel immer mal wieder Kinder, die so sehr an mir dran kleben und ich verstehe nicht genau warum. Also gar nicht, wenn zum Beispiel in einer Vorlesesituation, ja, und dann gibt's so ein Kind, das wirft sich dann von der Seite einmal quer drüber und klebt da so richtig an mir dran und ich denke so, muss das denn sein? Kannst du nicht sehen, dass da schon drei Kinder sitzen, kannst du nicht da kurz jetzt warten, musst du das machen? Und das hat mich immer total getriggert. Und ich wusste immer, das hat eher was mit mir zu tun wie mit dem Kind, aber ich wusste nicht, woran es halt liegt. Und ich konnte auch da nie so richtig gut darauf reagieren. Und jetzt weiß ich einfach, das hat miteinander erstmal gar nichts zu tun, sondern es liegt an mir, weil dieses Kind in dem Moment einfach seinem Bedürfnis nachgeht, da mitten reinzugehen. Und ich traue mich das nicht. Also ich würde mir das nicht zugestehen. Das heißt, dieses Kind hat eigentlich eine Strategie oder eine Kompetenz entwickelt, die ich gerne hätte und nicht habe. Und deshalb ärgert mich das.
Dass du dich zurücknimmst in Situationen und dich aber dann verwundert in dem Moment, warum dieses Kind gerade für das Bedürfnis der Nähe, der, was kann es alles sein, was kann dahinter stecken, also Sicherheit, Geborgenheit, kommt ohne mal zu fragen, darf ich mal, ne? Und jemand anderes und auch nicht sieht, dass jemand anderes das vielleicht auch gerade auf eine andere, ich sag mal, gesellschaftskonformere Weise Strategie sich erfüllt und jemand anderes prescht zuvor. Okay, und das hat in dir so eine Situation gemacht, wo du gedacht hast, ach ja gut, was soll das
also
jetzt?
Also das hatte ich, und natürlich kriegt man auch die Situationen immer geliefert, ja. Also du kriegst ja immer diese Lerngeschenke geliefert, die du dann gerade brauchst.
Lerngeschenke, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also, super. Ja, ein Lerngeschenk, ein Kind.
Ja, ich hatte immer diese Situationen und es hat mich immer genervt. Also das sind wirklich so Momente, wo ich immer dachte, oh, ich mache wirklich diesen Beruf, ich mache das gerne und ich lese auch gerne vor. Aber wenn jetzt Kind XY wiederkommt und sich da wieder so reinschmeißen muss, so. Und dann habe ich hatte das für mich dann schon so gelöst, dass ich gesehen habe, okay, wahrscheinlich braucht der Alexander da jetzt gerade, also es sind fiktive Namen, ich nutze immer fiktive Namen, aber vielleicht braucht der Alexander da jetzt gerade irgendwie eine Aufmerksamkeit von mir. Vielleicht hat er sich besonders für das Buch interessiert, keine Ahnung. Und ich habe es dann schon geschafft, einfach so Momente herbeizuführen für das Kind, wo es einfach mit mir alleine dieses Buch anschauen kann. Und das hat immer schon ein bisschen geholfen. aber so richtig dran kam ich halt nicht. Und was ich dann gelernt habe, ist wirklich, mich nochmal zu betrachten in der Situation, mein Verhalten zu sehen, einfach auch zu benennen, was ist das eigentlich für ein Gefühl. Es gibt ja dann auch stimmige und unstimmige Gefühle. Und ganz oft sind wir sehr in den unstimmigen Gefühlen. Und dann zu benennen, was ist wirklich das stimmige Gefühl und wie komme ich jetzt aus diesem Reaktionsmuster raus.
Ganz kurz, was könnt ihr jetzt in dieser Situation für alle, die zuhören, also zwei Sachen habe ich, nochmal zurückzugehen für alle, die es noch nicht wissen, dass wir darüber gleich nochmal sprechen, was sind überhaupt Trigger, also was bedeutet Trigger sein, aber jetzt an dieser Stelle erstmal, was könnte in diesem Moment ein unstimmiges Gefühl sein und was ein stimmiges?
Also was ganz oft unstimmige Gefühle sind, sind so Dinge wie, da habe ich mich dann überfahren gefühlt. Also wenn jetzt dieses Kind angerannt kommt und sich da so reinschmeißt, ja, dass ich dann sage, oh, das überfährt mich jedes Mal. Dann kommt er da und er überrollt mich einfach mit seinem ganzen Körper im wahrsten Sinne. Aber das ist ja kein Gefühl, das ist ein Symptom.
Also, genau, ich wollte gerade sagen, ne, überfahren, das ist eher so eine Beschreibung für etwas, ne?
Und das hat man ja oft, also auch in allen möglichen anderen Situationen im Alltag sagen wir ganz oft, da habe ich mich überfahren gefühlt. Oder das ist wie wenn mir jemand ein Messer in den Rücken rammt. Oder ja, solche Dinge. Also diese ganzen bildlich gesprochenen Gefühle sind eigentlich keine Gefühle. Die sollen ausdrücken und dem Gegenüber klar machen, das ist, was ich empfinde. Aber eigentlich weiß ich selbst in dem Moment nicht, was ich empfinde, sondern es macht es halt bildlich klar. Wenn ich zu dir sage, hey, in der und der Situation, das war wie wenn mich jetzt da ein LKW überfährt, dann hast du davon ein Bild und du kannst das nachvollziehen. Aber das ist noch nicht ein Gefühl.
Und das dass man dann erst mal, wenn du mir das sagst, auch das Gefühl von, ich wäre jetzt daran auch beteiligt und schuld, ne? Also wenn du mir jetzt sagst, boah, ist wie so ein LKW, als du mir das gesagt hast, dann würde ich als Kind oder auch als erwachsener Mensch erstmal drei Schritte zurückgehen und denken, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Huch, ist noch nicht konkret genug, damit können wir noch nichts anfangen, ne?
Genau, man kann nichts damit anfangen und das ist halt, das machen ja auch Leute als Feedback-Kultur. Die kommen dann und sagen, oh, also weißt du, in der und der Situation darf ich dir mal ein Feedback geben, das hat mich richtig überfahren. Und das ist schon so ein, also da kriegt man so einen Abstand erstmal. Also das ist auch kein Feedback im Sinne von einem Feedback, ja. Also da wäre es schön, erstmal selber für sich zu klären, was war das denn, was mich so überfahren hat. Und was dann hilft, ist erstmal zu schauen, wo sitzt dieses Gefühl von überfahren werden. Wo in meinem Körper kann ich das lokalisieren? Ist das am Kopf? Ist das in den Schultern? Ist das im Bauch? Wo sitzt das denn? Und ich erzähle immer gerne von Schorsch. Schorsch ist mein Enttäuschungsklumpen. Ich weiß die Situation schon gar nicht mehr, um die es ging. Aber wir haben das in dieser Ausbildung auch so ein bisschen gecoacht und ich hatte wegen irgendwas so einen richtig dicken grauen Klumpen in meinem Bauch. Und ich hatte auch so ein Überfahrensein dann in der Situation. Und dann habe ich das lokalisiert. Also es sitzt dieser dicke Klumpen in meinem Bauch. Und der war, ich weiß gar nicht mehr, er war sehr groß. Er hat eigentlich meinen ganzen Bauchraum gefüllt in dieser Situation. Und dann habe ich den benannt. Er hieß dann Schorsch. Sehr spontan, deshalb heißt er jetzt Schorsch. Und dann habe ich meine Hand auf den Bauch gelegt und habe einfach mal Schorsch da sein lassen. Weil was wir ja auch gerne machen mit diesen negativen Gefühlen oder Nicht-Gefühlen, ja, wir schieben die weg, das darf nicht sein. Und eine Fachkraft in dieser Situation mit einem Kind, was dich so nervt, du weißt ja, dass das eigentlich nicht gut ist. Du möchtest ja alle Kinder gerne mögen und du möchtest auch für alle Kinder gleich da sein. Und wenn ich dann ein Kind habe, wo das erstmal nicht geht, dann bin ich von mir selbst erschrocken, ein Stück weit. Und ich weiß auch, ich darf das eigentlich nicht. Und ich darf das auch um Himmels Willen nicht äußern. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen ganz offen, das und das Kind mag ich nicht und so. Das ist ein anderes Thema. Ich beziehe mich jetzt auf Fachkräfte, die ihren Beruf gerne machen und die dann kurz überfordert sind, weil so ein Kind kommt, ja. Habe ich kurz meinen Faden.
Genau, ne, das Gefühl im Bauch, ne, das ist erstmal so ein, du sagst, ein Negativgefühl, wo wir also, eigentlich darauf hinaus wollen, Negativgefühle gibt es nicht, jedes Gefühl braucht seinen Platz. So.
Und das ist jetzt wir schieben da. Das weg. Und jetzt ist das Gefühl also da und ich habe das lokalisiert, ich weiß, wo das sitzt, dann kann ich meine Hand da drauflegen und kann da so ein bisschen reinatmen. Ich kann dann sagen, hallo George, da bist du ja wieder, was ist denn los? Und dann ist die Sache, alle Gefühle möchten gefühlt werden, die guten wie die schlechten. Natürlich fühlen wir lieber die guten, aber ich habe beobachtet, dass auch Gefühle wie Freude oder wie Glück, dass das auch Dinge sind, die gerne mal weggeschoben werden, weil das schon wieder zu viel ist. Also wir erlauben uns das auch nicht. Es ist immer so dieses, am besten so ein Mittelweg. Und richtig schön wird es, wenn ich mir beides erlauben kann. Natürlich ohne da in irgendeine Hysterie zu verfallen oder so, das ist damit nicht gemeint. Aber das einfach wahrnehmen können und da so ein bisschen mich dann freuen können, dass ich das kann. Und dann habe ich eben dieses Negativgefühl und dann wird mir das sagen, was es mir sagen will. Und ganz oft sind das, also George war ein Enttäuschungsklumpen. Also Enttäuschung war das Gefühl, das hinter diesem Überfahrensein war. Und da wäre ich aber nie dran gekommen alleine. Und dann habe ich eben gesehen, es gibt immer wieder Situationen, in denen das kommt und in denen kommt sofort dieser Enttäuschungsklumpen, dieser George sofort. Der meldet sich sofort und was er mir eigentlich sagen will ist, hey, pass da auf, du kommst da in eine Situation, wo dir das und das passieren kann, ich passe auf dich auf. Ich bin für dich da, ich bin hier ganz klar und ich passe auf dich auf. Und ich habe ihn immer weggeschoben und dadurch wird er größer, weil er gefühlt werden möchte. Er möchte ja anerkannt werden. So. Und in dem Moment, wo ich ihn dann das so gespürt habe, wurde der schon kleiner. Und ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Er war bis heute nicht mehr da, das ist irgendwie 2 Jahre her. Ja. Also, weil ich aber jetzt schon vorher die Situationen erkennen kann und schon reinspüren kann und dann sage ich manchmal, hallo George, bist du da? Und George ist nicht da. So, ich hoffe, das ist irgendwie deutlich geworden. Und natürlich kann ich das auch mit guten Gefühlen machen, ja?
Ich würde da sogar nochmal den Schlenker machen für alle, die sich da noch nicht so tief belesen haben, wie wichtig das ist, dass ein George oder wer auch immer es bei uns ist, da ist und wir verstehen lernen, dass das Gefühl uns beschützen möchte, genau vor etwas, was uns vor ganz, ganz vielen Jahren, vielleicht sogar als Kind, vielleicht in der frühesten Kindheit widerfahren ist, eine Situation. Und dann passiert eine Situation, die ähnelt uns. Da kommen so kleine Knoten, kleine Funken in uns auf und wir denken dann, ach, das ist ja das Gleiche. Und in uns kämpft jemand für uns, eben wie du sagst, um uns zu beschützen. Und wir können, so ist mein Stand der Dinge, wir können oft überhaupt nicht unterscheiden, ob das gerade in dem Moment jetzt passiert oder früher war. Und das ist etwas, was früher passiert ist. Und jetzt werden wir beschützt. Jetzt kommt jemand, der Schorsch, und sagt, hey, hier bin ich. Ich nehme dich in Acht. Dabei hat das mit früher gar nichts zu tun. Und das Spannende ist, es hat mit dem Kind halt gar nichts zu tun. Ne? Das ist, ja, glaube genau. ich, so die größte Erkenntnis daran, dass das mit uns was zu tun hat. Ja, klasse.
Ja. Und wenn ich das anerkenne, dann bedeutet das, ich muss in Verantwortung gehen. Ich muss für mein Handeln ich darf für mein Handeln die Verantwortung übernehmen und dann komme ich wieder in eine Handlungsebene. Dann komme ich raus aus dieser Starre. Ganz oft passiert das ja, dass man dann in so eine Starre kommt und nicht richtig weiß, oh Gott, wie agiere ich denn jetzt? Was mache ich denn? Kann ich überhaupt das machen? Und dann ist es gut, kurz mal runterzufahren, einmal durchatmen und sich drüber bewusst werden, was ist eigentlich hier gerade die Situation und mit wem hat das denn jetzt was zu tun? Und dann wird's richtig spannend, weil dann gibt's natürlich Momente, wo ich weiß, irgendwas ist hier gerade nicht stimmig, hat das jetzt mit mir zu tun? Und manchmal, weil die Mitmenschen, also auch die Kolleginnen zum Beispiel, die haben das ja genauso. Und manchmal ist es denen ihr Thema, was da reinspielt. Manchmal ist es nicht meins. Aber wir sind so drauf gepolt, dann zu reagieren und da irgendwie eine schöne Kultur zu haben in so einem Team, dass wir uns manchmal die Zeit dafür gar nicht lassen. Und das ist ein Übungsfeld. Also da übe ich auch. Das ist nicht immer so leicht, aber es wird einfacher.
Das eine ist ja, wir haben dann das Gefühl, ne, den Schorsch, aber der Schorsch hat ja auch eben noch eine Strategie dahinter, wie er sich davor schützt. Also wie zum Beispiel, ich werde laut, ich ziehe jemanden zur Seite. Es gibt ja verschiedene Varianten, um eben dann in seine Handlung zu gehen. Ne? Und da sagst du, okay, mal kurz das Spüren, durchatmen, mal gucken, wo kommt's her und das Gefühl sein lassen. Und dadurch kann es schon passieren, dass es entweder geht oder einfach gefühlt werden durfte und schon viel, viel kleiner wird.
Ja, auf jeden Fall. Und dadurch wird es einfacher. Und der nächste Schritt ist dann zu erkennen, dass das Reaktionsmuster sind. Also, wie du vorhin gesagt hast, das ist vielleicht eine Strategie, die habe ich als Kind entwickelt. Vielleicht hat mir das irgendwann geholfen, mich wirklich für irgendwas zu beschützen. Und das ist immer so die Frage, ist es Kunst oder kann es weg? Ja? Also ist es was, was mir heute noch dient, was mir heute als erwachsene Person noch hilft, oder hat das der kleinen Fea, als die selbst 3 Jahre alt war, im Kindergarten mal geholfen? Ja? Und das ist so, ja, ist es Kunst oder kann es weg? Das darf ich mich dann da fragen an der Stelle, und dann kann ich entscheiden, ob ich das behalten möchte oder nicht. Und dann sehe ich eben, wie viele Situationen es gibt, vielleicht nicht nur mit Kindern, auch mit Kolleginnen oder mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, wo genau das Gleiche passiert, wo ich immer in die gleichen Reaktionsmuster wieder reinfalle. Und dann kann ich mir sagen, okay, nächstes Mal, wenn diese Situation passiert, dann versuche ich mich daran zu erinnern und da anders zu reagieren. Und das kann eine ganz Mini-Kleinigkeit sein, aber dann verändert sich die ganze Situation, und dadurch verändert sich, das ist immer so dieser Spruch, wenn ich mich verändere, verändert sich die Welt, und das ist das, was passiert.
Das Schöne ist ja schon, wenn ich sage,
aber so ist es.
Ja, aber es darf spirituell, also ich finde auch für alle, die da manchmal denken, inneres Kind, bla, ich habe da auch schon öfter gehört, oh, sei ein bisschen vorsichtig damit, weil man schreckt damit viele ab, das mag sein, dennoch finde ich Spiritualität, das innere Kind, alles, was daran verknüpft ist, so unglaublich wichtig und hochspannend, und jeder kann sich ja davon auch nehmen, was er gebrauchen kann. Aber so wie du sagst, diese andere Brille aufsetzen, also sagst, es verändert sich etwas. Also ich finde schon allein bei dem Ausspruch, das Kind gibt mir ein Lerngeschenk. Damit verändere ich doch nicht nur die Situation, sondern ein Stück weit die ganze Welt beziehungsweise die Beziehung zwischen mir und dem Kind. Also das ist doch schon so was Wundervolles zu sagen, ich halte kurz inne, ich gucke hin. Und vielleicht gelingt es mir sogar zu sagen, danke dafür, für dieses kleine Geschenk, und ich schaue mal, was das gerade mit mir macht. Und dann gucke ich weiter. Wundervoll. Also finde ich ganz toll.
Ja, und wir sind ja nicht verpflichtet, in dieser Situation jetzt direkt eine Lösung zu haben oder das direkt aufzuklären. Man kann ja, wie du sagst, einfach kurz sagen, okay, jetzt gehe ich kurz raus und hole mir mal einen Tee, und dann schaue ich mir das nochmal an. Oder vielleicht habe ich eine Kollegin, mit der ich das besprechen kann. Oder vielleicht kann ich in eine Supervision gehen oder in ein Coaching irgendwo hin. Ja, da gibt es ja Möglichkeiten. Ich muss das auch nicht alleine durchstehen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass viele Fachkräfte denken, oh, ich muss dann da irgendwie alleine durch und ich darf das auch nicht äußern und so. Und das ist nicht richtig. Ich glaube, das kann man einfach ganz klar auch so sagen. Man darf das, und wir sind in einem Beruf, der das sehr fordert. Wir arbeiten halt nicht mit Maschinen, wir arbeiten mit Menschen, und wir arbeiten mit Menschen in jedem Alter, und da ist es wichtig, selbst ein bisschen zu verstehen, was ist denn gerade mein Bedürfnis dahinter, und das auch zu formulieren. Und im besten Fall habe ich dann Kolleginnen, wo das ein bisschen auf den fruchtbaren Boden trifft, die dann sagen, okay, ich kann das verstehen, dann nimm dir kurz die Zeit. Hat nicht jeder, ich weiß das, aber das ist auch sowas, wenn ich das anfange, dann gebe ich diese Möglichkeit allen. Also um jetzt da mal einen Bogen in eine ganz andere Richtung zu schlagen, es gibt Teams, in denen ist es nicht in Ordnung, krank zu sein zum Beispiel. Wir gehen immer dahin, und wenn es uns hier jetzt richtig beutelt, wir gehen dahin, bis die Kollegin sagt, du siehst aber wirklich nicht gut aus, geh mal lieber nach Hause. So. Und in dem Moment, weil sich's alle nicht erlauben, ja, und in dem Moment, wo eine oder zwei sagen, hey, heute geht's mir nicht gut, ich bleibe zu Hause, ermächtigen wir eigentlich die anderen dazu, das auch zu machen. Und das ist so ein, ja, das finde ich immer ganz wichtig. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch in dem Moment, wo ich mir erlaube zu sagen, ich komme mit dem Kind gerade nicht zurecht, kann mir bitte jemand helfen? Kann mir bitte jemand von außen ein Feedback geben? Was ist denn in der Situation? Jeden Tag gerate ich mit diesem Kind aneinander, und ich will den nicht anschreien. Ich will den auch nicht irgendwie auf die Seite setzen, aber ich weiß mir nicht zu helfen. Kann mir bitte jemand sagen, was los ist? In dem Moment verändert sich diese ganze Teamkultur.
Und du sprichst da so was Wichtiges an, weil sich erstmal Hilfe zu holen, ich glaube, wir wollen immer so die Welt retten und alles irgendwie ganz toll machen.
Ja.
Und dieses Hilfe holen ist oft in unseren Köpfen noch von, ich schaffe das nicht. Und wie häufig höre ich Fachkräfte, die alleine sind, also ich habe die letzten Jahre auch in wirklich Konstellationen gearbeitet, wo ich gedacht habe, huch, das ist schon wirklich sehr herausfordernd. Und ich war häufig alleine mit 18, 19 Kindern. Und wenn ich nach links und rechts geguckt habe und gesagt habe, brauchst du Hilfe? Nein, ich schaffe das schon. Und ich finde, das ist so wichtig, weil diesen Beruf zu schaffen, das darf nicht sein, sondern wir gehen da so wichtige Beziehungen ein. Wir kommen so oft an unsere eigenen Grenzen. Und wenn wir die nicht wahren, das hast du jetzt auch so wundervoll formuliert, wenn wir auf uns selbst nicht Acht geben, können wir nicht auf andere Acht geben. Wenn wir die Selbstempathie nicht haben, können wir das nicht mit anderen machen. Ganz, ganz wichtig. Ich mag noch drei Schritte zurückgehen. Nochmal ganz kurz deine kurze Definition von, was ist ein Trigger? Weil ich weiß, wir benutzen das Wort ganz, ganz häufig und vielleicht ist es doch noch nicht jedem klar, was sind denn so Trigger und Trigger-Momente?
Also ich kann da jetzt wirklich nur meine, ich habe keine offizielle Definition. Ich kann jetzt wirklich nur das sagen, wie ich das sehe. Für mich sind so Triggermomente eigentlich immer, wenn ich merke, da kommt so eine Wut raus. Da kommt irgendwas raus, was mich so hilflos macht. Und dann merke ich, ich bin wie neben mir dann, ja. Also ich kann dann gar nicht richtig irgendwie mich fassen. Ich kann auch nicht richtig verstehen, was eigentlich in der Situation passiert. Es ist wirklich, es kann sein, dass mich was traurig macht. Es kann sein, dass es mich wütend macht. Aber das sind so diese Momente. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Und also viele Menschen haben ja auch, dass sie sagen, ja, das und das triggert mich immer. Und wie gesagt, wie die Frau, die ich morgens immer beim Bäcker treffe, jeden Tag um 7 steht die auch beim Bäcker und die ist immer vor mir da und dann hat die einen roten Hut auf und dieser rote Hut, der macht mich wahnsinnig. Fiktives Beispiel, ja. Solche Sachen. Ich kann das gar nicht so genau definieren. Also im Grunde Dinge, wo ich schon vorher weiß, die ärgern mich auf jeden Fall.
Also die in uns was auslösen.
Ja.
Was uns erstmal gar nicht rational begreifen lässt, was es ist, ne? Sondern so Gefühle freisetzen.
Genau.
Ja. Und dann bin ich sogar gerade auch an dem Punkt des Infragestellens, gibt es negative und positive Gefühle? Ich bin gerade an dem Punkt, dass ich sage, weil wir jetzt häufiger gesagt haben, negative, positive. Also ich versuche gerade, wenn ich mich dabei ertappe, zu sagen, das ist ein negatives Gefühl, davon wegzukommen, zu sagen, nein, es ist ein Gefühl. Und das Gefühl hat eine Kraft und es möchte mir etwas sagen. Und so wie du auch gesagt hast, die Freude, die ist eigentlich immer willkommen. Also wann sagen wir mal, ach, freu dich doch jetzt mal weniger. So Kinder, die fröhlich sind, sind total klasse. Kinder, die wütend, traurig, ängstlich sind, die machen erstmal in uns sowas, oh nee, bitte jetzt nicht. Ne? Das fordert uns vielleicht auch heraus zu handeln. Und das können wir gar nicht so sein lassen, dastehen lassen. Und ich übe mich seit ein paar Jahren wirklich darin zu sagen, nee, jedes Gefühl ist einfach ein Gefühl, das ist da, das will was sagen und so wie du auch gesagt hast, es will gefühlt werden und wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, das auch zu fühlen, dann hoffe ich, sind in 20 Jahren so eine Gespräche, wie wir jetzt gerade führen, gar nicht mehr so nötig, weil die Kinder schon viel mehr Lernchancen hatten als wir in unserer Kindheit, wo es halt einfach, sei mal nicht so wütend, jetzt hör mal auf zu weinen, es hat gar nicht wehgetan, ne, wo wir davon wegkommen.
Oh ja.
aber das macht so viel.
Das ist genau das Ding. Und ich finde, da haben wir in den Kitas eine ganz große Verantwortung, weil gerade dieses, das hat doch jetzt nicht wehgetan, jetzt hör mal auf zu weinen. Oder, du weißt doch, dass die Mama jeden Tag geht. Also jetzt muss auch mal gut sein, ja. Was ich dem Kind damit vermittle, ist ja immer, dein Gefühl ist nicht richtig und Kinder trennen das nicht. Kinder trennen ja auch nicht, wenn ich sage, das Bild ist schön. Die beziehen das auf sich. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das, du bist nicht richtig. Du bist nicht gut genug, wie du jetzt gerade bist. Und das ist nicht richtig. Also ganz viele Menschen, die ich kenne, haben so diesen Glaubenssatz von, ich bin nicht gut genug. Und das ist ja totaler Quatsch. Aber da kämpfen viele wirklich damit, dann zu sagen, okay, ich bin gut genug. Und dann fängt man so an mit, zu wie viel Prozent bist du denn gut genug heute? Ja, und dann so, 10. Okay, und was muss denn passieren, damit du auf 15% kommst? So, und dann kann man das so ein bisschen üben. Und mein Wunsch wäre, dass wir, wie du sagst, in 20 Jahren dann Erwachsene haben, die das nicht mehr nötig haben, das noch zu üben, weil die das wissen. Und das ist aber heute unsere Verantwortung. Und deswegen sollten wir einfach aufhören zu sagen, jetzt hör mal auf zu heulen oder, also ich kenne das tatsächlich, dass es auch Leute gibt, die finden Kinder, die sich freuen, sind anstrengend.
Weil die sind ja immer so, die schäumen immer so über vor Lebensfreude, ja. Ja, aber was hat das jetzt mit dir zu tun, dass dich das stört, dass dieses Kind so eine Lebensfreude hat? Also, es ist sehr spannend.
Und da weniger zu bewerten. Und eben diese Bewertung, ja. Also du sagst es gerade so treffend, was, und ich glaube, das wissen ganz viele Erwachsene nicht, dass ein das ist schön, Kinder nicht teilen, trennen können von ich bin.
Ja.
Und das können sie meines Wissens bis ungefähr, bis sie 10 sind ungefähr nicht. Und wie paradox ist das, dass wir aber noch ein Schulsystem haben, wo Bewertung in vielen Schulen ab der ersten Klasse stattfindet. Und gleich, ich bin schlecht, weil ich, das ist immer so mein Klassiker, ich bin schlecht, weil ich eine 4 in Mathe habe. Nein, du hast gerade in 40 Minuten dein Wissen auf einen Papierzettel geschrieben. Und für dieses Wissen hast du diese Note bekommen. Das hat mit dir so viel zu tun, dass du in dem Moment es nicht anders gemacht hast, als du es gemacht hast. Das hat aber letztlich mit dir, wie du bist, nichts zu tun. Aber ist es nicht wirklich verrückt, dass wir noch professionelle Personen in diesen Ausübungen der Berufe haben, die Kinder benoten, einschätzen, ihnen das auch zum Teil unreflektiert zurückgeben, eine Note an Latz knallen und auch schon in der Kita vergleichen, der kann das schon, du kannst das noch nicht, obwohl wir doch wissen, dass das Kinder an ihrem Selbstwert schädigt, herabwürdigt und zum Teil auch einfach richtig demütigt. Und das ist doch schon so ein Paradox, wo ich denke, warum kann das nicht geändert werden, wenn unsere Wissenschaft diese Erkenntnis hat? Also das sind so Sachen, da frage ich mich dann immer, okay, schade, ne, dass das überhaupt nötig sein muss, weil dann wären wir doch alle ein bisschen weiter, würden wir auch den Fachkräften den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ihr müsst das gar nicht mehr tun. Ihr dürft mit den Kindern sein und euch darauf konzentrieren, wo sie Unterstützungsmöglichkeiten brauchen, wo sie und einfach auch die Kompetenzen sehen. Und das fehlt noch zum Großteil.
Ja, diese Bewertung ist echt ein Thema. Ich glaube, dass es daher kommt, dass wir das einfach selber alles so gelernt haben. Wir haben das alles so erfahren. Also es ist ja wirklich so, ein Baby kommt auf die Welt und am Anfang finden es alle toll. Und spätestens, wenn die dann anfangen, wirklich einen eigenen Willen zu haben und so ein bisschen zu zeigen, ich möchte jetzt aber das. Spätestens da kommen dann die Ersten, die sagen, ja, aber das geht jetzt nicht. Also als Mädchen kannst du dich so und so nicht verhalten. Als Junge solltest du aber das so und so machen. Die und die Verhaltensweisen sind nicht erwünscht. Und Jungs weinen nicht, und weinen ist generell ganz schwierig, weil das ist so anstrengend und so. Und da beginnt diese Objektifizierung. Und das hängt halt immer von vielen Faktoren ab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft man in eine Situation kommen muss, um daraus tatsächlich für sich einen Glaubenssatz zu entwickeln oder eine Strategie oder so. Da wird es eine bestimmte Anzahl wahrscheinlich geben. Aber mein Anliegen ist es schon, dass die Kinder, die ich betreue, mehr Situationen erleben, in denen sie bestätigt werden, in dem, wie sie sind, also wirklich in dem, wie sie sind und nicht in dem, was sie gerade machen, als umgekehrt, weil ich das für unheimlich wichtig halte. Und was ich schon oft gehört habe, sind dann so Dinge wie, ja, deine Kinder, die kennen alle auch keine Regeln und die haben auch alle keine Struktur und so. Und das ist Quatsch. Die haben nur alle ihre eigenen Regeln und ich kann es aushalten. Und das ist der Punkt, ja. Also das ist so, wir reden so viel dann von Partizipation.
Und ich, schön, und ich kann es aushalten. Ja, manchmal muss ich deine Sätze nochmal wiederholen, um dass die nicht so runtergehen, weil ich kann es aushalten. Ich lasse sie so sein, wie sie sind. Ich war auch die letzten 2 Jahre in einer sogenannten Laissez-faire-Gruppe, wo ich gedacht habe, nee, Leute, absolut nicht. Das ist absolut nicht, guckt mal hinter. Das ist, es ist ein bisschen lauter hier. Vielleicht. Und vielleicht, genau, ich kann es aushalten und ich bin in Kontakt mit den Kindern und sie
und ich möchte
nicht
das
in einer Reihe stehen.
Also ich sehe mich auch nicht als Erwachsene, die über die Kinder irgendwas entscheidet. Natürlich gibt es einen Tagesablauf und natürlich gibt's Dinge, die eben so laufen müssen, wie sie laufen müssen. Aber innerhalb dieser Strukturen möchte ich, dass jedes Kind seine Individualität entwickeln kann. Und ich möchte das zu 1000%. Ich möchte Kinder nicht beschneiden, noch bevor die, ich meine, ich habe ja auch die ganz Kleinen, ja. Ich möchte nicht anfangen, denen irgendwas zu stutzen, bevor die überhaupt erkannt haben, dass es geht. Und das ist mir so ein Anliegen. Also ich sehe mich nicht als Erwachsene, die von außen da kommt und irgendwas überstülpt, sondern ich sehe mich eher als, weiß ich nicht, das sind alles wie meine kleinen Freunde so ein bisschen, ja. Also die, ich würde doch auch nicht, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, aber ich würde doch zu meinem Partner auch nicht sagen, ja, jetzt hör mal auf, hier irgendwie so rumzuzicken, nur weil du einen schlechten Tag hattest. Sondern setze ich mich hin und sage, Schatz, möchtest du noch einen Tee? Wollen wir darüber sprechen? Wie geht's dir denn jetzt und so, ja? Und warum denke ich denn, dass es bei Kindern anders wäre? Wo ich ja noch viel mehr kaputt machen kann damit. Und ja, das für mich ist das wirklich gelebte Partizipation. Für mich ist das ein Stück von meinem Menschenbild auch. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Wenn ich eben weiß, dass ich diese Verantwortung habe, dass Kinder oder wie Kinder ein Bild entwickeln von sich, dann kann ich doch nicht mehr mich so arschig verhalten. Also dann kann ich nicht mehr sagen, ja, aber das und das darfst du jetzt nicht und das geht nicht. Weil das nicht mehr passt. Dann wird sofort, ja, unauthentisch ist das falsche Wort.
Ich würde sogar sagen, weil du dann genau weißt, dass du dem Kind damit bewusst schadest und wehtust. Und wir seit einfach jetzt 20 Jahren ein Verbot, Kindern Gewalt anzutun. Erst seit 20 Jahren, aber seit 20 Jahren immerhin gesetzlich. Und das ist ganz klar geregelt. Und mit dieser Erkenntnis, dass ich Kinder seelischen Schmerz zufüge und dass der seelische Schmerz sich genauso tief verankert, genauso tief festsetzt, als wenn du einmal kurz die Hand ausholst und dem Kind ins Gesicht schlägst. Und das, finde ich, ist so eine wichtige, unglaublich wichtige, fundamentale Erkenntnis, dass sich das im Nervensystem genauso tief und schmerzhaft verankert, wenn ich das eine tue, wie das andere. Dieses Ausholen und dem Kind ins Gesicht schlagen, da würde jeder sagen, oh mein Gott, aber ein Kind zu beschämen, in Ecken zu setzen, auszusondieren, das wird noch geduldet. Aber genau, ich glaube, das ist der Punkt, da wir wissen von der Gehirnforschung und auch aus eigenen Erfahrungen, es gibt genügend Indizien, die uns ganz klar sagen, dass das wehtut, dass das schadet und das dürfen wir nicht mehr. Ja. Also machen wir es nicht mehr. Passiert es uns doch, gehen wir in die Verantwortung. Ja. Also ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt.
Ja, ich kann auch nicht sagen, dass mir das nie passiert und dass ich nie mal die Geduld verliere. Und ne, wir sind alle Menschen und jeder hat einen schlechten Tag. Aber ich kann es dann formulieren. Ich kann dann zu den Kindern sagen, hört mal, heute nicht. Ja, heute können wir das und das einfach nicht machen. Oder vielleicht später, ich brauche kurz einen Moment, ja.
Genau,
weil ich es gerade nicht kann. Ich habe heute, also das verstehen ja auch die Kleinen, ja. Auch die verstehen, wenn ich komme und sage, wisst ihr, heute bin ich traurig, weil mein Kater ist überfahren worden. Ich kann heute mit euch nicht das und das machen. Das verstehen die. Ja, und wenn sie könnten, würden sie mir einen Schnuller bringen. Aber ich habe keinen Schnuller, also können sie mir keinen bringen. Aber das ist so, die verstehen das schon. Die sind klein, die sind nicht blöd. Und das ist so.
Und da dürfen wir uns zeigen, ja.
Ja. Und das ist auch wichtig, weil dadurch, also Kinder lernen ja auch dann am Vorbild, ja. Wenn ich meine Gefühle wahrnehmen kann, wenn ich sie auch äußern kann, dann verstehen die das. Und dann sehen die, okay, so geht man damit um, alles klar. In dem Moment, wo das Kind weint an der Tür, weil die Mama oder weil der Papa gegangen sind, wo ich sage, hier, da ist noch ein Spielzeug, los, jetzt spielen wir und du kennst das doch und so. Dann habe ich das Kind überhaupt nicht wahrgenommen. Dann habe ich nur mein Bedürfnis gesehen, dass es jetzt bitte nicht weinen soll. Warum auch immer, weil ich dann vor der Kollegin blöd dastehe, weil ich das Kind nicht richtig beruhigt kriege oder weil es mein eigener Anspruch ist, dass Kinder nicht weinen dürfen oder keine Ahnung. Da gibt es ja so viele Aspekte auch wieder. Und was eigentlich wichtig wäre, ist zu sagen, heute ist ein harter Tag, ne? Was können wir denn jetzt machen, dass es dir besser geht? Und dann da wirklich drauf eingehen und das auch zulassen, dass da jetzt eine Trauer ist oder vielleicht ist da eine Wut. Das ist einer meiner Lieblingshasssätze, ne? Da werde ich richtig böse, wenn Leute kommen und sagen, ja, die hat jetzt halt einen Zorn. Ja, Brigitte,
super. Ich habe in meinem Buch, was ja bald erscheint, nee, aber auch diesen Buch ganz aufgegriffen, Trotzphase, Autonomiephase, also dass allein schon unsere Wörter und ich von dieser Trotzphase weg bin und auch Menschen darauf gerne liebevoll hinweise, dass Trotz so negativ besetzt ist. Nein, das ist, hat eine ganz wichtige Funktion. Da kämpft jemand für sich und zeigt seine Selbstwirksamkeit. Also allein schon so eine Kleinigkeiten, so wie Zickenterror, Zicke und so, das macht schon viel mehr. Nein, das ist, da ist gerade einfach eine Autonomiebeschränkung. Punkt. So mehr muss gar nicht sein, so wie wir es auch haben. Ich würde gerne noch mal für die Hörer und Hörerinnen, auch für mich, noch an einem Beispiel, vielleicht können wir es abschließend, weil ich könnte mit dir, merke ich, noch 2 Stunden darüber sprechen, weil es so spannend ist und wir natürlich auch in so viele andere Themen natürlich reinrutschen, weil das alles miteinander verflochten ist. Also von der Selbstliebe,
das
von
ist immer,
Selbstregulation, von allem, das ist ja irgendwie alles so eins. Wut, Auffälligkeiten, was auch immer. Vielleicht können wir es noch mal an einem Thema so ein bisschen durchspielen, und kommen, das wäre jetzt so meine Idee, jetzt haben wir es schon einmal mit einem Kind, was auf den Schoß fällt und wo du schön mit dem Schorsch und so erläutern konntest, wie würdest du damit umgehen und vielleicht wie würdest du es auch mit einer Kollegin so durchspielen und gucken, wie kann man denn da rankommen. Was mache ich denn aber, wenn ich ganz ordnungsliebend bin? Also ich habe eine Gruppe, ne, und meine Gruppe ist meist gut sortiert, alles hat seinen Platz. Und ich liebe das und ich brauche das auch. Ich brauche diese Struktur, ich brauche diese Regelmäßigkeit, ich muss wissen, wo was ist. Und meine Kollegin, boah, die lässt aber ihre Sachen hier und da liegen und dann steht da wieder ihre Tasse, ihre Teetasse, die lässt auch noch einen Rand und so. Und mich macht das wahnsinnig, mich macht diese Unstrukturiertheit wahnsinnig. Und wir kommen da nicht auf einen Nenner, wir haben da schon oft gesprochen, aber in mir steigt richtig so ein Ärger auf und ich bin einfach richtig genervt. So. Aber eigentlich denke ich mir, wenn ich normal drüber nachdenke, mein Gott, sie ist halt ein bisschen anders und ja, wir sind halt alle verschieden, das darf ja auch sein. Aber in diesen Momenten, wenn ich schon wieder sehe, dass sie vom Vortag noch die Bastelsachen da liegen gelassen hat und die Trockenbilder nicht im Trocken, blabla, wir können es uns vorstellen, platze ich innerlich fast. So, was mache ich denn dann? Ja. Weil ich komme da nicht hin. Was ist denn dann los? Was würdest du denn da machen?
Ja, es fängt immer bei dir an, ne? Also, es ist halt, Die Frage ist ja, warum ist dir das so wichtig? Also was ist das Problem eigentlich für dich, wenn die da ihre Sachen so liegen lässt? Und auf der anderen Seite weißt du wahrscheinlich, weil man das irgendwie gesagt hat von außen, ja, jeder ist halt verschieden, das darf ja auch so sein, aber es kommt dem Gefühl nicht an. Ja, es ist halt noch nicht, es ist nicht richtig da und dann fällt man immer in diese Reaktionsmuster. Und die Frage, die ich mir dann stellen würde, ist erstmal, okay, wenn ich in dieser Situation bin und die Bilder sind nicht da drin und da ist ein Rand von der Teetasse und keine Ahnung, da liegen irgendwelche Stifte rum und so, dann wirklich in die Situation reinspüren oder wenn die passiert, dann kurz im Raum stehen bleiben und sagen, oh, was passiert jetzt hier, was ist es? Und dann lokalisieren, wo sitzt dieses Gefühl? Wo im Körper ist es gerade? Ist es im Kopf? Ist es in der Brust? Habe ich Kribbeln in den Beinen? Also ich merke, okay, wenn ich da jetzt reinspüre, dann kommt bei mir so ein ganz starkes Kribbeln in der Brust, als so ein richtiges, oh Mann, schon wieder, ja, so, also das pulsiert richtig, so.
Dann kann ich sagen, bei mir ist okay, es ein Stein im Bauch, ne, zum Beispiel, also wie unterschiedlich das sein könnte, ne, bei mir ist es so ein Stein im Bauch.
Genau, das ist so ein Stein im Bauch und jetzt, wie fühlt sich der an? Drückt der nach außen? Drückt der nach innen? Zieht der dich runter? Was macht der?
Der will raus. Also jetzt, ist jetzt relativ fiktiv, aber ich versuche es jetzt auch mal so ein bisschen mit reinzuspülen, aber der will raus. Also der sagt sich, der schaltet ganz schnell den Kopf ein. Also sobald ich beim Gefühl bin, höre ich immer wieder, aber es ist doch okay, jeder ist anders, lass es doch so sein. Und dann ist da aber wieder dieser Stein. Und dann so dieses Hin und Her.
Ja, genau. Und das heißt, erstmal ist da dieser Stein und er will raus und das ist auch in Ordnung. Dann will er raus. Vielleicht musst du kurz schreien dann. Ja, vielleicht ist kurz so ein, oh, verdammt, jetzt ist schon wieder so. Ja, kann ja schon mal sein. Dann hast du schon ein bisschen angenommen. Und dann würde ich wirklich schauen, hat der eine Farbe? Ist der, keine Ahnung, ist er grün? Ist er schwarz? Jeder hat ja so ein anderes Bild dann von so einem Stein. Ist es wirklich einfach ein Stein, so ein Kiesel, wie er draußen liegt? Was ist es für ein Stein? Und das führt alles dazu, dass ich mich schon mal in meinen Gedanken so ein bisschen damit befasst habe. Und das führt dazu, dass ich ihn annehmen kann. Und vielleicht, wenn ich dann ganz nett bin, kann ich ganz liebevoll sagen, hallo Stein, hast du denn auch einen Namen? So wie ich das mit George gemacht habe. Ne? Und dann sagt er, keine Ahnung, Georg. Georg ist auch Schorsch, ne? Ist egal, ich komme immer da raus.
Ja, eigentlich schon, aber der darf aber auch wieder super. Georg sein. Okay.
Das ist auch egal, ja. Also ja. Wie gesagt, dann einfach da schauen und da so ein bisschen reinspüren. Und ganz dann kann es sein, dass es dann schon weggeht. Und dann komme ich dahinter, was ist das für ein Gefühl? In der Situation könnte das sein, ich spinne da
jetzt. Sag mal jetzt, wenn ich würde jetzt sagen, es ist eine Enttäuschung, weil ich der Kollegin doch auch schon ganz oft gesagt habe, wie wichtig mir ist, dass die Gruppe aufgeräumt ist. Und dann komme ich wieder und sie nimmt sich nicht die Zeit, die auch so schön zu hinterlassen wie ich, und ich brauche morgens die Struktur. So, dann ist es wirklich auch eine Enttäuschung und ich fühle mich nicht wertgeschätzt mit meiner Arbeit, beispielsweise.
Genau. Also es ist oft eine Enttäuschung, es hätte jetzt auch eine Trauer sein können zum Beispiel, ja. Aber im Grunde, jetzt sind wir ja schon ein ganzes Stück weiter, es ist eine Enttäuschung darüber, dass mein Bedürfnis nicht anerkannt wird. Und vielleicht ist es eine Enttäuschung, weil ich von mir denke, dass ich ganz viel die Kollegin wahrnehme in ihrem Bedürfnis und sie schafft es aber nicht, mich da wahrzunehmen und mir das irgendwie zu geben, was ich dann da gerade brauche. Und dann kann ich mich fragen, schaffe ich das für mich, das alleine, mir das dann zu geben in dem Moment? Also ist es dann einfach gut, wenn ich dann diese Teetasse halt nehme und sie wegtue, weil sie darf ja auch sein, wie sie ist? Oder gehe ich mit dieser neuen Erkenntnis von, ich bin darüber enttäuscht, zu meiner Kollegin und spreche das an? Das ist eine individuelle Geschichte. Also manche können das, manche wollen das nicht so gerne. Und wenn ich das nicht so gern will, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich in Zukunft anders reagieren, dass es vielleicht gar nicht zu diesem Stein kommt. Was für eine Strategie kann ich für mich entwickeln, dass ich nicht in diese Situation komme, dass ich dieses Gefühl so nicht haben muss. Dass ich trotzdem weiß, ich bin trotzdem wertgeschätzt in meiner Arbeit, in meinem Sein als Person, unabhängig davon, dass sie halt das Ding mit der Ordnung nicht macht. Also die Ordnung oder Nichtordnung von jemand anderem sagt ja über meinen Wert wieder nichts aus, ja?
Ich denke, was ganz doll bewusst wird, ist, wie häufig wir doch schnell reagieren. Also häufig, glaube ich, in der Situation könnte passieren, dass wir das einfach wegräumen. Und vielleicht passiv-aggressiv reagieren. Und das macht natürlich auch wieder eine Menge. Das können wir, ich glaube, und das, was wir gerade durchspielen, können wir auf jeden beliebigen Menschen übertragen und auch auf Kinder, ne? Wo wir dann was wahrnehmen und so. Aber der entscheidende Punkt ist ja, den Schlenker, den du gerade gehst, wir bleiben bei uns. Wir gucken, was ist bei uns. Was macht das mit mir? Und erkennen ganz klar diesen Moment. Und ich denke, auch wenn wir es in dem Moment nicht lösen und fühlen können, weil die Zeit nicht ist, kann man, so wie wir es jetzt machen, das auch in einem anderen Gespräch mit dir, also ich denke, du darfst auf jeden Fall Coachings anbieten zu diesem Thema, weil das sehr, sehr spannend ist, aber auch mit einer Supervisorin, mit einer Freundin, mit einer Kollegin, das durchsprechen und gucken, Mensch, wie geht's denn weiter? Okay, dann komme ich an mein Gefühl, dann komme ich an meine Strategie und vielleicht entscheide ich mich dazu zu sagen, ich traue mich der Kollegin mitzuteilen, dass mich das stört. Das kann aber auch passieren, dass es das dann noch, könnte ich mir vorstellen, noch verstärkt. Jetzt habe ich es ihr doch auch noch gesagt. Und sie macht es trotzdem. Ja, dann gehe ich ja wieder so in die Person und wünsche mir eine Veränderung im Außen.
Ja. Es ist immer da sind wir dann wieder bei den Ich-Botschaften, ja. Also ganz oft sind ja, das haben wir alle gelernt, das Fionn-Modell, Ich-Botschaften und so weiter, aber ganz oft sind Ich-Botschaften eben diese versteckten Du-Botschaften. Es ist so dieses, heute Morgen kam ich in den Raum und dann stand da deine Teetasse und dann hat mich das enttäuscht, weil du die da wieder hast stehen lassen.
Ja, genau, da können wir jetzt einen Podcast zu GFK machen, ne?
Genau, das ist keine Ich-Botschaft. Also es geht wirklich drum, dass dann so zu formulieren, dass es bei mir bleibt, weil nur so kann es bei ihr ankommen. Und das ist aber tatsächlich dann eine individuelle Geschichte. Also
auch wie viel will man sich zeigen?
Das müsste man wirklich in einem Coaching besprechen.
Ich glaube, aber so spannend, erstmal so. Von dem herangehen, weil wenn ich zu einer Kollegin gehe und sage, ich habe es jetzt wirklich begriffen und ich sage, oh Mann, ich gebe mir immer so eine Mühe und mir ist das wichtig und in mir löst es so ein Gefühl von eine Enttäuschung aus, weil ich das Gefühl habe, ich bin da nicht so wertvoll oder wie auch immer, ne? Aber ich mich wirklich zeige und ein bisschen nackig mache. Ich glaube, das ist halt wieder das Schöne, ist das seltenst der Fall, dass das Gegenüber sagt, weil man zeigt sich ja selber gerade schwach und verletzlich.
Ja.
Und häufig steckt genau in diesen Momenten so eine Stärke. Und dann ist halt so die Frage, bitten wir jemand darum und wird es erfüllt? Das ist dann wieder ein anderer Punkt. Genau, aber genau, das ist gewaltfreie Kommunikation pur. Und
Und da hat man wieder den Bogen auch zu den Kindern. Ne? So dieses zu sagen, es macht mit mir das. Und wie kann ich das jetzt verändern, ohne da zu sehr ins Außen zu gehen? Und ich darf mir da aber auch eine Hilfe holen. Und das bedeutet, was du gerade auch gesagt hast, Verletzlichkeit bedeutet Stärke. Das dürfen wir alle noch lernen, glaube ich, dass das wirklich eine ganz große Stärke ist, auch in dieser Verletzlichkeit mich zu zeigen und nicht immer die sein zu müssen, die alles kann und alles weiß und alles sofort parat hat. Ich glaube, dass wir das alle irgendwie in Ausbildungen gelernt haben, auch über diese ganzen Kommunikationsmodelle, die es da gibt natürlich, ja, dass man damit aber eben auch Leute so ganz unbewusst in eine ganz blöde Ecke stellen kann. Das haben wir nicht gelernt, also ich nicht. Das begreife ich jetzt erst so im Tun in der Praxis über die Jahre, dass nicht alle dieser Strategien einfach so gut sind, also sie sind alle gut, aber man muss immer auch einen Ticken noch weiter denken. Ich kann nicht einfach nur losgehen und sagen, das und das und das und das.
Ich glaube, das Wichtige ist, sie waren mal gut und sie haben uns gedient und wir dürfen sie auch ein Stück weit mit Dankbarkeit betrachten und sagen, danke, dass du da warst, aber so wie du gesagt hast, ist das Kunst oder kann das jetzt weg, aber hilft es mir jetzt noch? Nein, es hilft mir jetzt nicht, es schädigt die Beziehung. Und was wir gerade gemacht haben auf diesem Erwachsenenmodell, wenn Kinder erleben, wie wir unter Erwachsenen so miteinander umgehen, das ist ja auch wieder so klar, sie tun nicht, was wir sagen, wie Jasper Juhl so schön sagt, sondern sie machen das, was wir tun. Und wenn sie diesen wertschätzenden Umgang mit uns selbst und mit Erwachsenen sehen, dann haben wir die Chance, dass wir so authentische, liebevolle, achtsame Vorbilder sind, dass sie Konflikte eben ähnlich austragen, als wenn ich das runterschlucke, das Gefühl nicht sein lasse und die Kollegin vielleicht dreimal anzicke und vielleicht der Knaller, sie kommt 2 Minuten zu spät aus der Pause und ich zicke sie dann noch mehr an eigentlich, weil ich mich am Morgen drüber geärgert habe, dass die Kaffeetasse da stand. Und dass genau sowas nicht passiert, dafür danke ich dir wirklich super doll für das Gespräch zu spielen, wie wichtig es ist, immer und immer wieder bei uns anzusetzen, bei unserer Selbstempathie. Ja. Wenn du abschließend, weil wie gesagt, ich könnte mit dir noch ewig weiterreden, aber wahrscheinlich und hoffentlich machen wir einfach eine Fortsetzung zu einem ähnlichen Thema. Das ist einfach unglaublich spannend. Aber das, ich weiß, irgendwann ist es dann zu lang und dann können die Leute auch nicht mehr gut folgen und zuhören.
Ja, ja.
Aber abschließend zum Thema, das Kind ist anstrengend oder mich nervt etwas und was wir jetzt alles hatten. Was würdest du den Hörern gerne noch mitgeben?
Dass das sein darf. Das Kind darf dich mal nerven. Das ist okay. Aber verlier dich da nicht drin, sondern frag dich im nächsten Atemzug, was hat es jetzt mit mir zu tun? Ich glaube, das wäre so der wichtige Punkt für mich.
Gänsehaut, ja.
Das ist okay, nicht das Wegschieben, sondern lass es sein, es ist in Ordnung, aber frag dich, was dahinter steckt. Und dann hol dir Hilfe. Geh in ein Coaching.
Und man muss auch nicht immer reagieren, ne? Wie du sagst. Es darf einfach so sein. Wir müssen, also so wie dein schönes Bild, das Kind fällt auf deinen Schoß. Ich darf das mitkriegen, ich darf das bemerken. Und ich muss auch nicht immer was tun. Ich darf auch einfach mal kurz innehalten und das so beobachten und sein lassen.
Ja.
Und das mit als Lerngeschenk.
Dass öfter mal kommt es auch vor, dass Kinder irgendein Gefühl zeigen, irgendeine Reaktion und dann sagen Leute, ja, ich sehe jetzt, du bist zornig. Ja, das kannst du aber halt nicht wissen. Also sag's nicht. Das finde ich immer, also man kann sagen, oh, ich sehe jetzt, das macht ganz viel mit dir und das wühlt dich jetzt richtig auf und so. Und dann kann ich aber mit kleinen Kindern das auch schon lokalisieren. Da kann ich auch schon sagen, wo sitzt das denn? Was macht das denn jetzt gerade? Warum ist das so schlimm für dich oder so, ja? Sowas. Also nicht einfach sagen, ja, ja, ich weiß jetzt, du bist zornig, weil wir können das nicht wissen. Wir können nie wissen, wie sich ein anderer Mensch fühlt.
Aber wir können uns rantasten mit Fragen auch, ne? Macht das gerade was? Ist das gerade, macht das gerade wütend? Was
ist das? Man kann sagen, was man sieht, was man da gerade wahrnimmt, und man kann auch da ein Verständnis dafür äußern, weil wir verstehen das ja auch. Wir sind alle empathische Menschen, wir verstehen das durchaus, was da los ist. Aber und ich finde es auch manchmal wichtig, Kindern einen Begriff zu geben für ein Gefühl. Aber bis ich da hinkomme, sollte ich ein paar Fragen stellen, damit ich weiß, dass ich damit auch richtig liege.
Und eine Handvoll Adjektive für Gefühle parat haben, weil häufig sind wir Erwachsenen auch die Meister in gut und schlecht und nicht zornisch, skeptisch, verängstigt, beschämt. Ja. Also es gibt ja so viele, und die musste ich ganz, ganz ehrlich die letzten Jahre auch erst wieder lernen. Und nochmal mir eine Palette.
Ein bisschen auswendig lernen, ja.
Ne, mir eine Palette wirklich an die Seite legen, um überhaupt zu wissen, was gibt's denn da, weil das war früher in meiner Kindheit auch nicht so.
Nee.
Super, also du weißt, selbst über die Bedürfnisse und Gefühle könnte ich mit dir wahrscheinlich jetzt noch lange sprechen. Ich danke dir von Herzen, wirklich. Wenn Fragen sind, gerne. Auch von den Hörern und Hörerinnen, sind wir ganz offen. Ich verlinke dich in den Shownotes. Also falls jemand ein Coaching, eine Begleitung, eine Beratung möchte, der meldet sich bei Fea Finger.
Ja, gerne. Jederzeit.
Super, vielen, vielen Dank und bis ganz, ganz bald.
Danke. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank an Fea und an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs einfach Dasein. Das ist mir wirklich eine riesengroße Freude. Wer sich für das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, der darf auch gerne nochmal in die Podcast-Folge Ab wann ist mein Kind verhaltensauffällig mit Johanna Dombert reinhören. Da gehen wir auch kleinen Auffälligkeiten auf den Grund. Ab wann ist denn eine Auffälligkeit auffällig und was macht unsere Bewertung mit der ganzen Sache? Schaut auch gerne auf dem Blog vorbei, www.kindheiterleben.de. Auf Instagram bin ich auch auf Kindheit erleben vertreten und auf Facebook. Und hat euch die Podcast-Folge gut getan, gefallen, dann teilt sie gern. Ihr könnt sie auf Spotify hören, auf iTunes hören. Wer sich bei sowas alles nicht anmelden möchte, kann auch direkt auf meiner Homepage unter Podcasts klicken. Da kann man die auch direkt anhören. Und bei Upspeak lade ich sie auch immer rein. Also quasi überall vertreten. Und damit die ein bisschen sichtbarer werden, wäre es auch klasse, würdet ihr einen kurzen Kommentar oder ein paar Sternchen bei iTunes hinterlassen. Ich danke euch von Herzen, bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao!